Und nun kommen wir zum ersten Vers unseres heutigen Themas, das ja diesen Vortrag auch bestimmt. Aber Noah fand Gnade in den Augen Jehovas. Und hierzu jetzt die Entsprechung. Aber Noah fand Gnade in den Augen Jehovas bedeutet, der Herr habe vorgesehen, dass durch diese neue Kirche das Menschengeschlecht errettet werden könnte oder könne. Das heißt, diese alte Menschheit, die abgefallen war, konnte aufgrund der Art, wie sie angelegt waren als Menschenkinder, nicht mehr gerettet werden. Das heißt, ihnen konnte diese neue Kirche, die jetzt alte Kirche genannt wird, nicht mehr nahegebracht werden, weil sie sich derartig in ihre monströsen Fantasien und ihre festen Vorstellungen vergraben hatten, dass sie nicht mehr davon abgebracht werden konnten. Also heute ist es vielleicht so, dass wir durch Reflexionen unserer eigenen Innenwelt einen gewissen Abstand zu uns selbst haben. Also das heißt, wir selbst können uns betrachten und können sagen, das und das und das möchte ich so nicht mehr machen. So und sowas will ich nicht mehr denken. Das gefällt mir nicht und so weiter. Also zu solchen Dingen sind wir ohne weiteres fähig. Wir können auch beobachten und wahrnehmen, was in uns vorgeht. Wir können sagen, hier steigt ein Gedanke hoch, diesen will ich nicht. Den werde ich hier zur Seite stellen oder so. Das konnten sie damals nicht. Diese Art der Reflexion war unmöglich. Und deshalb konnte diese Menschheit nicht erhalten bleiben. Aber das neue Menschengeschlecht, beziehungsweise die neue Kirche, die Noah genannt wurde, und Noah selbst, nehmen wir jetzt mal an, Noah hat gelebt, das wird immer nicht so ganz deutlich, ob Noah als Person gelebt hat oder ob es nur eine Kirche war. Das ist aber auch nicht so wichtig jetzt. Noah jedenfalls, hier heißt es, aber Noah fand Gnade in den Augen Jehovas. Das heißt, es gab einen Rest von Menschen, der in der Lage war, diese neue Kirche aufzunehmen, diese neue Form. Und wir werden jetzt gleich hören, wie diese neue Kirche aussieht und wie diese Form aussieht. Durch Noah wird nicht bloß eine neue Kirche bezeichnet, sondern auch der Glaube dieser Kirche, der ein Glaube der Liebtätigkeit, also der Nächstenliebe war. Dieses Wort Liebtätigkeit ist also hier eine Übersetzung, die eine Übersetzung ins Deutsche aus dem Lateinischen, was noch ein bisschen breiter vielleicht ist als Nächstenliebe, weil es ist so die Tätigkeit aus der Liebe, es ist was mehr Generelles, die generelle Tätigkeit aus Liebe und nicht zum Beispiel aus Pflicht nur oder so, nur als ein Beispiel. Also, und deshalb finde ich es nicht schlecht, wenn man diese ursprünglichen Worte, die ja auch sehr kluge Männer wie der Friedemann Horn und so weiter in die Übersetzungen mit aufgenommen hat und der Emanuel Tafel übersetzt hat und so, deshalb nehme ich nicht so gerne andere Worte, weil das dann immer mehr und mehr ein bisschen verflacht, nicht? Also immer ist so diese Gefahr da. Man könnte ja einfach immer sagen, Nächstenliebe, das ist ein bekannteres Wort. Aber Liebtätigkeit ist für mich zumindest etwas Abstrakteres, etwas breiter Angelegtes. Und deshalb, aber man muss es erklären natürlich, nicht? Weil die neue Noah genannte Kirche nicht himmlisch, sondern geistig war. Darum wird nicht gesagt, sie habe Barmherzigkeit, sondern sie habe Gnade gefunden in den Augen Jehovas. Denn die in der Demut des Herzens sind, Flehen um die Barmherzigkeit des Herrn, hingegen die in der Demut des Denkens sind, bitten um Gnade. Und wenn sie um Barmherzigkeit flehen, so geschieht dies nur im Zustand der Anfechtung, also in Versuchungen. Hier sind also verschiedene Worte drinnen, zu denen man vielleicht doch noch was sagen sollte. Also hier wird einfach mal gesagt, weil die neue Noah genannte Kirche nicht himmlisch, also so wie die Engel sozusagen, sondern geistig war. Was ist jetzt himmlisch und was ist geistig hier in diesem Zusammenhang? Also am besten ist, man stellt sich das so vor, wie die Himmel sind, der natürliche, der geistige und der himmlische, also sagen wir mal der dritte Himmel. Und da ist es so, dass der natürliche Himmel, der ist der so in etwa, wenn man an Gott glaubt und auch ein gutes Leben führt nach den Geboten Gottes, dann ist das ein himmlischer Zustand. Aber man interessiert sich jetzt nicht so für die Lehre und hat auch nicht eine so ausgeprägte Gottesliebe in dem Sinne, sondern man ist ein guter Mensch oder ein guter Geist. Und dann der zweite Himmel, der geistige Himmel, das ist eben dann ein Himmel, wo die Menschen sehr auf die Nächstenliebe oder auf die Liebtätigkeit aus sind. Das heißt, sie tun Gutes dem Nächsten. Also zum Beispiel, die arbeiten sicher sehr viel mit gefallenen Menschen, vielleicht auch in der Hölle sogar. Und das ist ihre Liebe und das, was sie gerne machen. Und sind auch sehr stark in der Lehre. Das heißt, sie haben Interesse an der Lehre, also an dem Glauben. Und dann der dritte Himmel ist eben der reine Liebeshimmel. Da ist eben die Liebe zu Gott, zum Herrn, das Ausschlaggebende. Was natürlich nicht heißt, dass nicht auch die Liebtätigkeit eine so starke Rolle spielt, aber es ist eben eins von oben nach unten gehender Stufenleiter vielleicht, wenn man es so nennen will. Und all diese Ebenen sind sehr getrennt und ich habe es deshalb jetzt nur so ausführlich gesagt, weil es genauso im Menschen ist. Auch diese Ebene im Menschen sind vorhanden und ebenso ganz genau getrennt, was man niemals wissen kann, weil wir das natürlich als eine Einheit empfinden, das ist klar. Aber sich das an den Himmeln irgendwie klar zu machen und dann zu übertragen auch auf die eigene innere Ebene eines jeden Menschen, ist schon sehr interessant, auch wenn man meditiert zum Beispiel, wenn man so in das eigene Innere hinabsteigt und dann auch verschiedene Ebenen möglicherweise wahrnimmt. Hier werden also noch mehr Begriffe genutzt, also Barmherzigkeit, zum Beispiel Gnade. Was ist der Unterschied zwischen Barmherzigkeit und Gnade zum Beispiel? Auch das sind natürlich Übersetzungen, die vielleicht im Lateinischen, ich weiß jetzt nicht den lateinischen Ausdruck, die vielleicht im Lateinischen deutlicher werden würden, wenn man Latein könnte. Aber das eine hat eben, die Barmherzigkeit hat eben mehr mit dem Gefühlsbereich und Gefühlsleben zu tun. Der barmherzige Samariter, der eine solche Liebe, und es tat ihm so leid, dass der da so lag, der Überfallene, und er hat gehandelt. Das heißt, hier wird ein Gefühl angesprochen. Der hat nicht gesagt, also wenn ich das jetzt mache, dann nimmt mir das die Zeit und die Kosten und ich weiß gar nicht, vielleicht überlebt er gar nicht und soll ich das denn machen? Nein, eigentlich nicht. Sowas hat er nicht, sondern er ist einfach von seiner Liebe, von seinem Gefühl ausgegangen und hat gehandelt. Barmherzigkeit. Und Gnade klingt irgendwie mehr, jemand hat Gnade bekommen, zum Beispiel ein König, der gnadenvoll ist, der jemanden, der verurteilt ist, eine Gnade gibt und ihn freilässt und so. Da hat man mehr so das Gefühl, es ist nicht so eine spontane Sache, sondern es ist vielleicht etwas, was mehr von der Überlegung her auch kommt.
Gnade fließt von oben nach unten, von einem höheren zu einem niederen.
Ja.
Mitgefühl und Barmherzigkeit.
Kommt allumfassend. Genau, das ist sehr schön, genau. Also diese Vorstellung, nicht? Also dass man es sich so vorstellt. Es geht ja immer darum, wie stellt man es sich vor, wie dringt es ein ins eigene Herz. Also hier heißt es eben, wie gesagt, ich wiederhole es dann halt nochmal, weil die neue Noah genannte Kirche nicht himmlisch, sondern geistig war, darum wird nicht gesagt, sie habe Barmherzigkeit, sondern sie habe Gnade gefunden in den Augen Jehovas. Denn die in der Demut des Herzens sind, also das ist sowieso die Voraussetzung, in der Demut des Herzens sind, flehen um die Barmherzigkeit des Herrn. Das heißt, sie gehen einfach davon aus, der Herr ist voller Liebe und voller Barmherzigkeit und sie flehen darum in der Demut des Herzens. Das heißt, das geht vom Herz zu Herz, könnte man auch sagen. Flehen um die Barmherzigkeit des Herrn hingegen, die in der Demut des Denkens sind, also die zum Beispiel sagen, ich bin nichts und Gott ist alles. Da haben sie auch ganz recht. Gott ist in mir alles, was das Gute und Wahre ist. Die bitten um Gnade. Sie wissen, dass Gott weit über ihnen steht. Es ist nicht so wie das Kind, das zu der Mutter oder dem Vater so in Augenhöhe agiert, sondern es ist eben von oben, wie der Michael gerade gesagt hat. Bitten um Gnade. Und wenn sie um Barmherzigkeit flehen, so geschieht es nur im Zustand der Anfechtung. Das heißt, dann geschieht es in dem Zustand, wo sie dieses Verhältnis von oben und unten nicht mehr spüren, sondern dann nur noch wie ein Kind sich dem Vater hingeben wollen. Ja, an ihre eigenen Grenzen gekommen sind, dass sie jetzt weiterkommen in dem, was sie verlangen. Wie aber jene alte Kirche beschaffen war, soll im Folgenden nochmals kurz zusammengefasst werden. Die älteste Kirche war ursprünglich himmlisch, diese aber wurde eine geistige. Die älteste hatte ein Innewerden des Guten und Wahren, die alte entgegen nicht ein Innewerden, sondern stattdessen eine gewisse andere Einsprache, die Gewissen genannt werden kann. Also man sieht hier schon an der Formulierung auch, dass es eine Entwicklung war. Das ging natürlich nicht von einem Tag auf den anderen, obwohl natürlich durch die Sündflut wurde auch schon eine Schneise gezogen. Aber die Menschen, die wie Noah, die Noah genannt waren, waren ja noch aus der alten Kirche in gewisser Weise, wenn auch die Besten daraus. Und deshalb war das natürlich eine allmähliche Ablösung aus dem himmlischen Zustand, wo sie also eine direkte Verbindung mit den Engeln und guten Geistern hatten, hin zu dem, was man als Gewissen nennt. Aber es wird jetzt auch noch näher erklärt, wie das jetzt sich entwickelt hat. Darüber hinaus hatte aber, was bis heute noch unbekannt ist, das ist jetzt auch ein sehr interessanter Aspekt, darüber hinaus hat er aber, was bis heute noch unbekannt ist, der Mensch der ältesten Kirche, also der Urmensch, ein inneres Atmen und kein äußeres. Daher redeten sie nicht so durch Worte wie nachher und heutzutage, sondern wie die Engel durch Vorstellungen, die sie ausdrücken konnten, durch unzählige Veränderungen der Miene des Angesichtes. Also wenn wir, wie wir heute so sind, auf solche Menschen treffen würden, dann würden sie uns total primitiv erscheinen. Ohne Sprache, ohne Schrift. Das heißt, wir würden gar nicht wissen, wie hoch sie gestanden haben, weil sie ganz anders waren. Ich werde es vielleicht nochmal wiederholen, weil es ist ja wirklich erstaunlich. Darüber hinaus hatte aber, was bis heute noch unbekannt ist, der Mensch der ältesten Kirche ein inneres Atmen und kein äußeres. Daher redeten sie nicht so durch Worte wie nachher und heutzutage, sondern wie die Engel durch Vorstellungen, die sie ausdrücken konnten durch unzählige Veränderungen der Miene des Angesichtes. Und das Interessante ist ja, dass Swedenborg auch ein inneres Atmen kannte. Er hatte natürlich auch das Äußere, aber er hatte auch das Innere. Und ich habe schon öfter gelesen, dass in den östlichen Religionen durch die Meditationen auch ein inneres Atmen bekannt ist und dadurch auch eine direkte Verbindung hergestellt werden kann zur jenseitigen Welt. Als das innere Atmen aufhörte, trat nach und nach ein äußeres Atmen ein, wie ungefähr heutzutage. Und mit dem äußeren Atmen die Sprache der Worte oder des artikulierten Lautes. So hatte der Zustand des Menschen sich allmählich völlig verändert und ist ein solcher geworden, dass sie nicht mehr ein Innewerden haben konnten, sondern, wie schon gesagt, eine Art Gewissen, ein Mittelding zwischen dem Innewerden und dem heutzutage bekannten Gewissen. Also gibt es Zwischenstufen. Und da die Denkvorstellungen also heraustraten, also aus dem Menschen, nämlich in Wörtern und der Sprache, so konnten sie auch nicht mehr so durch den inneren Menschen, den inneren Geist, könnte man auch sagen, belehrt werden, wie der Urmensch, sondern durch äußere Lehrsätze. Daher traten alsdann an die Stelle der Offenbarungen der ältesten Kirche Lehrsätze, die mit den äußeren Sinnen zuerst aufgefasst, also hören, und aus denen materielle Vorstellungen des Gedächtnisses und aus diesen Denkvorstellungen gebildet wurden. Also eigentlich so ähnlich wie heute. Man hört, man liest und so weiter und fasst etwas aus. Dann hat man also materielle Vorstellungen davon, also man stellt sich das bildhaft vor. Man muss sich alles bildhaft vorstellen, sonst hat man gar keine Vorstellungen. Man nimmt aus dem Gedächtnis die Begriffe und die Vorstellungsbilder und daraus werden dann die Denkvorstellungen gebildet. Das heißt, daraus denkt man dann, plant und so weiter. Und das ist dann eben das, wie es heute abläuft bei uns. Auf diese Weise wurden sie nach und nach belehrt. Denn sie mussten ja auch ganz neu quasi aufgebaut werden in ihren Denken und Wollen und Vorstellungsbildern und so weiter. Dies war der Grund, warum diese Kirche, also Noah, einen ganz anderen Zustand hatte als die älteste Kirche. Und hätte der Herr das Menschengeschlecht nicht in einen anderen Zustand versetzt, so hätte kein Mensch gerettet werden können. Ich wiederhole jetzt nochmal das, was ich gesagt habe, weil der Zustand des Menschen dieser Kirche, die Noah genannt wird, ein ganz anderer geworden war als der Zustand des Menschen der ältesten Kirche, so konnte sie nicht mehr so unterwiesen und erleuchtet werden wie die Urmenschen. Ihr Inneres war gegen den Himmel verschlossen, so dass keine Gemeinschaft mehr mit ihm hergestellt werden konnte, außer eine diesen Menschen unbewusste. Darum konnte sie auch nicht anders belehrt werden als auf dem äußeren Wege, das heißt dem der Sinne oder dem Sinnlichen. Deshalb sind vermöge der Vorsehung des Herrn die Lehrsätze des Glaubens nebst einigen Offenbarungen der ältesten Kirche für diese Nachkommenschaft erhalten worden. Das heißt, hier ist dieser Begriff auch der Offenbarung der ältesten Kirche und des Erhaltens, also der Begriff der Überreste. Das heißt, ohne Überreste, die auch jeder einzelne Mensch hat, aus seiner Kindheit meistens, alles, was er gehört hat, was er auch erfahren hat, auch innere Wahrnehmungen und so weiter vom Herrn her, werden bewahrt, damit der Mensch dann später auch wiedergeboren werden kann. Das heißt, alles, was wir hier hören, betrifft auch den einzelnen Menschen, also auch den heutigen Menschen.